Es ist Dienstag, der 2. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Ja, und auch an diesem Dienstag nach diesem verlängerten Wochenende gibt es wieder eine Menge Themen und Ereignisse, die relevant oder skurril genug sind, um hier seziert zu werden. Und dabei hilft mir heute ein ganz besonderer Gast. Er ist Comedian, Podcaster, Moderator. Sein Podcast mit Ariana Barbori heißt Endlich normale Leute und mit Moritz Neumann hat er den Podcast Talk ohne Gast. Heute ist er bei mir. Genau richtig, denn das Programm, mit dem er bisher auf Tour war, heißt, und das ist am Morgen nach der revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin-Kreuzberg besonders passend, Flamingos am Kotti. Herzlich willkommen, Till Reiners.
Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann.
Flamingo am Kotti, hast du welche gesehen gestern?
Nee, gar nicht. Ich war gar nicht, ich bin rausgegangen, hab Zeitung gelesen. Also ich bin raus, wirklich so, ich saß im Café, also ich war gar nicht beteiligt diesmal.
Ist ja nicht so revolutionär.
Nee, aber ich sag mal, mir hat auch keiner Bescheid gesagt, ne? Also, nee, ich hatte da jetzt mal nach längerer Zeit mal frei. Und das habe ich dann mal genutzt.
Man muss auch wissen, wann man die Revolution macht und wann man es auch mal sein lässt.
Ich bin die stille Reserve. Ja, also ich sag mal so, wenn wir da ein kritisches Moment haben, dann bin ich ja sofort mit dabei und sag, die da oben, die hängen wir. Ja, das ist ja ganz klar. Ja, aber ich hatte jetzt das Gefühl, es gibt jetzt noch nicht diese kritische Masse, die ist noch nicht erreicht.
Nee, das ist doch, ist doch gut. Also wenn man dich da in der Hinterhand hat,
absolut.
Besser kann es nicht sein. Ich habe zur Vorbereitung dieses Podcast mal genauer in deine Vita geschaut und bin vor allem bei einem Punkt hängen geblieben. Im Jahr 2012, erster Platz, Bielefelder Kabarettpreis.
Ja, das stimmt.
Ja, du lachst. Dieser Bielefelder Kabarettpreis ist für mich so eine Art, ich würde sagen, Wegmarke in meinem Leben gewesen.
Wirklich?
Viele wissen es gar nicht zurecht. Ich war selbst mal als Kabarettist, habe mich versucht.
Wirklich?
Ja, zusammen mit
meinem hochgeschätzten
Freund und Kollegen Peter Wagner. Und wir nannten uns damals Kabarett Pressack und haben irgendwie im Keller... Medienkabarett Pressack, also es ging jetzt nicht um die Welt, aber sagen wir so, wir hatten ein Freund, hat ein kleines Video im Keller mal von unserer ersten Nummer aufgenommen und da wurden wir tatsächlich genommen beim ein paar Jahre vor dir beim Bielefelder Kabarettpreis.
Wow.
Und da mussten wir dann erst, weil man sagen wir mal eine Viertelstunde Programm haben musste und wir hatten bis dahin nur 5 Minuten, mussten wir unser Programm ausweiten spontan und haben es dann, ich weiß nicht, was mit der Jury los war, wie besoffen die war, wir haben es ins Finale geschafft, sind dann nur Zweiter geworden.
Das ist nicht schlecht.
Erster war Bülent Ceylan.
Da muss man sich nicht schämen.
Da ging es richtig ab für ihn. Ja, und ich sag mal, das war, ich weiß gar nicht, also wenn das anders ausgegangen wäre.
Nicht schlecht. Wenn du Erster geworden wärst, wärst du heute jemand anders. Dann wärst du immer noch bekannt als der Pressack. Einer von den Pressacken.
dann wäre ich der große Pressack geworden.
Aber Pressack klingt auch schon tatsächlich wie ein Kabarettpreis. Oder? Der Oldesloher Pressack, das klingt wie ein Kabarettpreis, muss man sagen.
Komm.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Wagner-Chef Prigozhin sieht Russland, ich zitiere, am Rand einer Katastrophe. Wann beginnt die Ukraine ihre Frühjahrsoffensive? Das ist weiterhin unklar. Doch in Russland scheint die Offensive der ukrainischen Armee schon jetzt für Unruhe zu sorgen. Jewgeni Prigozhin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, erklärte am Sonntag in einem Interview, die Offensive der Ukraine könnte zu einer Tragödie für unser Land werden. Mhm. Er drohte damit, seine Truppen aus Bachmut abzuziehen, wenn sie nicht endlich weitere Munition aus Russland erhielten. Ja, ich meine, Prigozhin ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil es immer irgendwie auch um ihn geht, seine Wagner-Truppe, sein Geschäftsmodell letztlich. Aber es häufen sich ja tatsächlich Nachrichten, die auf eine immer prekärere Lage der Russen in diesem Krieg hindeuten zumindest. Mhm. Es wurde jetzt bekannt, dass sie zum Beispiel in der Nähe der Krim oder auch in der Nähe des anderen russischen Grenzgebietes kilometerlange Schützengräben quasi als Verteidigungslinie gemacht haben. Dann gab es einen von ukrainischer Seite erfolgreichen Angriff auf ein russisches Treibstofflager. Ja. Sie haben offenkundig Angst vor besagter Frühjahrsoffensive der Ukraine. Wie sehr verfolgst du nach jetzt mittlerweile über einem Jahr Krieg solche Details aus dem Kriegsgeschehen?
Genauso Sachen lese ich dann auch immer wieder tatsächlich. Also vielleicht kannst du das nochmal besser einordnen und so besser verorten, aus woher da so die Nachrichten kommen. Ich bin da trotzdem immer ein bisschen skeptisch, weil das ist jetzt, also du hast, genauso erlebe ich es auch gerade, man eilt so von hoffnungsvoller Nachricht zu hoffnungsvoller Nachricht, also gerade so in den letzten Wochen habe ich so das Gefühl. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber das hatten wir ja schon häufiger, keine Ahnung. Also ich finde das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ich habe auch psychologisch so ein bisschen sowas durchgemacht. So über die letzten Jahre haben wir vielleicht alle, nein, ich, im Sinne von, dass man jetzt mittlerweile so ein Bewusstsein dafür hat von, also es kann sein, was nicht sein darf. Das kann, ne? Also man, es gab oft Wunschdenken in Deutschland oder überhaupt in Europa. Trump kann es ja nicht werden. Brexit kann ja nicht sein. Oder mein letztes Wunschdenken war, ja, also das kann ja nicht scheitern, das mit dem Klimaprotest hier in Berlin. Und deswegen bin ich bei so Nachrichten dann immer so ein bisschen so sehr, sehr skeptisch. Einfach nur, um mich selber sozusagen, um mich selber vor einer Enttäuschung zu bewahren, sag ich mal so.
Also Prigozhin, der Wagner-Chef, sagt hier, wir müssen aufhören, die Bevölkerung zu täuschen und ihr zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Es sei gar nichts in Ordnung. Ich muss ehrlich sagen, Russland steht am Rande einer Katastrophe. Das sind drastische Worte. Ja. Und also.
Aber der hat halt auch Bock auf neue Munition, ne? Das ist vielleicht, also ja, ne, also weiß man ja nicht. Also das ist ja jetzt offenbar sein Interesse und er will da ja einen auf dicke Hose machen mit seiner Söldnertruppe, wenn ich das richtig verstanden
absolut.
Habe.
Absolut, in Russland und an allen möglichen anderen Orten der Welt, ja.
Und das ist ja schon auch eine super Arschlochtruppe, wenn ich das richtig verstanden
das
habe.
Das ist eine der arschlöchigsten, die es, glaube ich, so unter militärischen Kampftruppen gibt.
Genau, also die sind furchtbar tatsächlich.
Oder furchtbar.
Recht furchtbare Sachen an, so. Und
widerlich.
Und ich könnte, naja, genau, ich will nur darauf hinaus, also du bist ja jetzt nicht so den, ne, das so einordnen moralisch, sondern ich will einfach nur darauf sagen, so Leuten ist ja dann auch alles egal, glaube ich. Also deswegen bin ich dann nochmal vorsichtiger, was so diese Quelle angeht. Aber wäre ja schön, wenn es so wäre, sagen wir mal so.
Wir bleiben vorsichtig.
Oder vorsichtig optimistisch, so verhalten optimistisch. Und dann muss man ja halt mal gucken, wie das wird da mit dieser Frühjahrsoffensive.
Die ist, glaube ich, allerdings auch tatsächlich besser mal erfolgreich für die Ukraine, denn ich sehe da noch einen anderen Trend und den sehen die russischen Geheimdienste womöglich auch. Ich sag mal, es gab schon lange keine ernste Diskussion über Waffenlieferungen in Deutschland mehr für die Ukraine. Ich glaube, es gibt so eine Art Waffenlieferungsdiskussionserschöpfungssyndrom. Im Januar, da hatte die Bundesregierung, vor allem Olaf Scholz, so mit allerletzter Kraft diese paar Panzerlieferungen quasi sich abgerungen, auch noch im Zusammenspiel mit den Amerikanern, diese zugesichert. Die ersten sind auch tatsächlich angekommen. Was jetzt nicht da ist, das wird denen bei ihrer Offensive auch nicht mehr helfen. Aber ich beobachte gleichzeitig, dass wirklich sehr, sehr wichtige Play, also dass Olaf Scholz keine Lust hat auf eine weitere Runde Gewürge, so jetzt auch noch die Panzer oder das. Mhm. Das war, glaube ich, bisher offenkundig geworden. Aber wirklich wichtige Player für die deutsche Debatte, die sind nicht mehr richtig aktiv. Also ich glaube zum Beispiel, dass der immense Druck, den Anton Hofreiter, den Michael Roth, den Marie-Agnes Strack-Zimmermann gemacht haben, dass das mitentscheidend war überhaupt für die Bereitschaft dieses Bundeskanzlers, Waffen zu liefern. Von Hofreiter hört man nicht mehr viel. Frau Strack-Zimmermann konzentriert sich jetzt darauf, geht demnächst nach Europa. Also da ist etwas weggebrochen. Und ganz ehrlich, so banal das klingt, ich glaube, dass solche Faktoren tatsächlich wichtig sind, um die Unterstützung von deutscher Seite für die Ukraine hochzuhalten.
Ja, und natürlich ist auch die Kriegslage schon auch entscheidend. Und ich kann das auch verstehen, warum das so ist. Also man hat, glaube ich, schon die Angst in Deutschland, dass das so ein Konflikt ist über Jahre. So, und dass man da über Jahre offenbar liefert und dass sich da nichts bewegt in keine Richtung. Und dass es ein Feuer ist, in das man immer wieder neue Scheite wirft. Und traurigerweise sind das ja eben nicht nur Scheite, sondern auch Menschen. Also das ist ja dann nochmal brisanter, sich zu fragen, ja okay, aber in welche Richtung geht's denn jetzt hier? Ist das ein Krieg, bei dem jetzt dauerhaft Menschen sterben werden.
Das heißt, du bist da auch skeptisch bis vorsichtig.
Ja, ich bin da zumindest nicht ganz so klar auf einer Seite wie manch andere. Also tatsächlich, ja, das schon. Also ich glaube, also ich finde manchmal die so leichte Kriegsbegeisterung und dieses leicht, also dieses komische Halbwissen, also da hat man so zwei Militärexperten gehört bei Anne Will, sage ich jetzt mal, überspitzt, und weiß dann, wie man das machen müsste eigentlich mit der Schere. Ja, da müsste man nur einkreisen und dann läuft das ja alles. Da bin ich einfach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass da auf beiden Seiten Menschen sterben. Natürlich weiß ich, wer der Aggressor ist. Natürlich bin ich für die Ukraine. Und gleichzeitig weiß ich auch so, ja, okay, aber was sind denn die Handlungsoptionen? Ist da alles, ne? Also ich bin da sehr, sehr, ich gucke da immer so, ah, Till, was weißt du denn wirklich? Und dann weiß ich immer, oh ja, in Wirklichkeit ganz schön wenig.
Also,
deswegen bin ich da auch bei dieser Skepsis bei dieser Quelle und so. Bin ich immer so ein bisschen vorsichtiger vielleicht als andere. Ich finde, das gehört sich aber auch so.
Das gehört sich so, das ist auch total verständlich und außerdem hast du quasi die perfekte Abschussrampe fürs nächste Thema hier gerade schon errichtet.
Unterm Radar.
Deutschland versteht zu wenig vom Krieg.
Ja,
ja, diese These hat Christoph Meyer aufgestellt. Er kommt aus Deutschland, ist aber seit vielen Jahren schon Professor für europäische und internationale Politik am King's College in London. Und er sagt, an deutschen Hochschulen wird sehr viel zum Frieden geforscht, aber zu wenig zum Krieg. Mhm. Seiner Ansicht nach haben die Forderungen nie wieder Krieg und das Friedensgebot des Grundgesetzes dazu geführt, dass in Deutschland die Forschung zu militärischer Gewalt und zu Kriegsführung einen schlechten Ruf hat. Das habe zur Folge, dass es in Deutschland an Wissen über Krieg fehlt. Doch wer die politisch-militärische Logik nicht versteht, sollte besser vorsichtig mit Warnungen vor ihr sein, so Professor Meyer. Du hast ja gerade schon selber gesagt, dass du es schwierig findest, wenn Leute, die wenig Ahnung haben, sich, sagen wir mal, sehr wortstark zu solchen Fragen äußern. Du als Absolvent des Studiums der Politikwissenschaften an der Universität Trier,
ja.
Was sagst du, hat Christoph Meyer hier recht?
Wir haben dazu in Politikwissenschaften auch unterschiedliche Theorien der Außenpolitik gelernt und eine davon war Neoliberalismus. Das bestand eigentlich darin, die Stärke einer Nation darin zu bemessen, wie viel Panzer sie hat und wie viel schweres Kriegsgerät. Das haben wir lächerlich gefunden damals. Das ist jetzt 10, 12 Jahre her und mittlerweile machen wir bei der Ukraine und bei Russland fast genau das. Erstaunlicherweise. Also es gibt ja also sozusagen, jede Zeit hat auch so ihre Theorie, glaube ich. Also jetzt ist gerade die halt da.
Mhm.
Das sagt sich jetzt so einfach, aber das hat ja auch lange Zeit Sinn gemacht, dass man sich Gedanken macht über Friedensforschung. Und ich würde jetzt auch ehrlicherweise, müsste auch Friedensforschung jetzt auch tatsächlich eine Antwort dazu liefern können oder zumindest eine Idee haben können, was denn jetzt in diesem Konflikt zu tun ist. Und die höre ich gerade irgendwie nicht so sehr, die Stimmen. Nur ich höre auf der einen Seite Leute, die Offiziere sind, und also oder Generäle in Deutschland, die dann schon Ahnung haben vom Krieg. Und so eine andere Seite von, ja okay, wie könnte man denn jetzt hier schnellstmöglich zu Verhandlungen kommen, wird dann eigentlich nur denen überlassen, die so ein bisschen ganz naiv sind, sag ich mal. Und tatsächlich naiv sind. Und ich denke mir so, okay, aber gibt es denn eigentlich noch so Leute, die eher dazu raten zu sagen, da muss es irgendwie Verhandlungen geben, so und so und so, die nicht so naiv sind. Gibt es das überhaupt oder ist es so wie dargestellt, nein, es muss auf jeden Fall erstmal Russland entscheidend geschlagen werden, bevor es Verhandlungen geben kann.
Ne, ich glaube schon, dass ich habe sogar die Hoffnung, dass es das jetzt schon gibt, dass quasi die militärische Unterstützung begleitet wird mit hinter den Kulissen jedem Versuch.
Genau, aber wie, also da weiß ich zu wenig drüber zum Beispiel. Wie hast du da den Eindruck, das passiert? Wodurch hast du den? Hast du da andere Quellen, Markus?
Also wenn diese Bemühungen ernsthaft sind, dann gehört zu dieser Ernsthaftigkeit, dass selbst Leute wie ich nicht hundertprozentig darüber Bescheid wissen.
Okay,
irgendwie.
Ja.
Und ich unterstelle das aber, dass zumindest irgendwie in den westlichen Regierungen an der Spitze nicht so Dödel sitzen, die sagen, ich mache das aus Prinzip nicht, mich auf Verhandlungen einlassen, sondern die sehr wach dafür sind, quasi für Möglichkeiten. Ist zumindest meine Hoffnung.
Ja.
Es ist halt bisher so, das beklagt Professor Meyer, dass zumindest an den frei zugänglichen Universitäten es keine Lehrstühle für Verteidigungs- oder Militärwissenschaft oder für die Rolle der Nachrichtendienste gibt. Und das ist auch zum Teil unserer außenpolitischen Zeitenwende gehöre, dass das jetzt auch in der Wissenschaft sowas gibt, also an seinem King's College gibt es zum Beispiel das Department of War und das sei hoch angesehen. Kannst du dir vorstellen, dass in Deutschland es Studentinnen und Studenten gibt, die sich für sowas einschreiben?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Also ich kann mir, also die leicht radikalere Version von Philipp Amthor kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Also es gibt ja immer noch Leute, die in Burschenschaften sind, so ist ja nicht.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Nach Zitterwahl. Wegner geht mit neuem Senat an die Arbeit. Das berichtet der Stern. Abhaken und loslegen will der neue Berliner Bürgermeister Kai Wegner nach der aufregenden Wahl letzte Woche, bei der er erst im dritten Anlauf ausreichend Stimmen erhalten hatte, in Klammern, womöglich auch von AfD-Abgeordneten. Am Wochenende erklärte Wegner, die Berlinerinnen und Berliner erwarten jetzt eine Regierung, die zusammenarbeitet, nicht gegeneinander. Allerdings müssten nicht nur die Bürger der Stadt von der neuen Koalition überzeugt werden, sondern auch einige Mitglieder von CDU und SPD. Till, ich sehe dich hier schon lachen, während ich das vortrage. Du als Wahlberliner seit fast 20 Jahren, bist du schon von der Koalition überzeugt oder muss Kai Wegner bei dir nochmal ganz persönlich Nachhilfe leisten?
Kai Wegner müsste persönlich also einiges machen.
Was könnte er denn tun?
Also ich glaube, Kai Wegner müsste freiwillig zurücktreten, damit ich begeistert wäre von ihm.
Was hast du denn gegen ihn?
Alles. Ich bin überhaupt kein Fan seiner Politik. Ich halte ihn wirklich für eine Luftpumpe. Er sieht, also ich finde ihn auch ich finde ihn nicht nur optisch sehr nah an Mario Basler. Also du musst dann wirklich, also nee, ich finde auch diese Koalition komplett abenteuerlich. Ich finde komplett abenteuerlich, dass Franziska Giffey gesagt hat, ja, wir haben hier eine linke Mehrheit, aber lass mal mit der CDU zusammen machen. Da ist die inhaltliche Nähe größer. Wo ich mir frage, ja okay, aber was ist
du,
denn dann?
Aber es mag dich verwundern, aber ich glaube für Franziska Giffey trifft das absolut zu. Da gibt es eine größere inhaltliche Nähe und es war schon zu Zeiten, als sie noch mit Grünen und Linken regiert hat. Also ein klares Bedürfnis spürbar, einen anderen Partner zu finden.
Also ich finde es einfach nur Wahnsinn. Also ich finde es einfach nur Wahnsinn, dass es, glaube ich auch tatsächlich, ich glaube, aber ich finde es ganz komisch, dass sie da nicht einfach in die CDU geht oder auch mal zurücktritt, nachdem sie so krachend verloren hat bei der Wahl und dann der SPD auch noch sagt, Freunde, wir machen das jetzt. Das ist glaube ich hier das Beste. Oder das wäre auch das Beste für mich, weil dann kann ich auch noch weiterhin ein Amt bekleiden. Und dass dann tatsächlich auch diese SPD dann sagt in der Abstimmung, zumindest so gerade so die Hälfte sagt, weißt du was, das machen wir. Den Kadavergehorsam haben wir auch noch. Das ist schon richtig krass. Und ich glaube ehrlich gesagt, Berlin ist verloren. Ich glaube, ich muss ganz klar sagen.
Jetzt kommt aber jemand in Fahrt hier, ja?
Ich glaube nicht jetzt unbedingt wegen dieser Koalition. Also in Berlin ist es ja seit 20 Jahren, wird ja versucht, okay, dann machen wir es mal mit denen. Es wird die ganze Zeit versucht, weil die einzigen Kontakte, die man ja so hat mit der Stadt, so richtig jede hat, ist ja eigentlich immer das Bürgeramt. Und das ist ja eine Vollkatastrophe. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja gut, aber das hatte auch offenbar die von dir präferierte Rot-Rot-Grüne. Deswegen, die hatten ja auch mehr als 2 Jahre.
Absolut. Und deswegen glaube ich auch wirklich, Berlin ist verloren. Ich glaube nicht, dass es noch eine politische Einflussmöglichkeit auf die Verwaltung gibt, außer Sprengung. Also ich glaube, das kann nicht mehr demokratisch entschieden werden. Da bräuchten wir Waffenlieferungen tatsächlich.
Also da du wirklich scheinbar alles über Berlin weißt, vielleicht auch zur Frage, die ja immer noch im Raum ist. Also nochmal zur Erinnerung, CDU und SPD haben zusammen 86 Abgeordnete im Berliner Parlament. Bei diesem ersten Wahlgang letzte Woche kam Wegner auf 71 Stimmen, im zweiten auf 79, das waren immer noch zu wenig. Beim dritten waren es dann 86. Und Wegner sagte nun, ich glaube, dass die AfD lügt. Die hat nämlich gesagt, dass viele zumindest von ihren Abgeordneten ihn gewählt hätten im dritten Wahlgang. Wegner sagt er jetzt halt dem RBB, dass die AfD lügt. Seine 86 Stimmen seien die von CDU und SPD gewesen. Im dritten Wahlgang stand die Koalitionsmehrheit.
Ja, also das ist ja auch schon so eine Peinlichkeit, dass man jetzt nicht genau weiß, ob die jetzt von AfDs Gnaden ist. Das ist doch schon ein denkbar schlechter Start.
Das Kleingedruckte.
Berlins Polizeipräsidentin gibt Blockierern Verantwortung für mögliche Schmerzen. Das berichtet der Spiegel. Wie viel Gewalt darf die Polizei den Aktivisten der letzten Generation zufügen? Darüber wird seit letzter Woche spätestens diskutiert, weil ein Video zeigt, wie die Polizisten einen sogenannten Schmerzgriff anwenden, um die Klimakleber von der Straße zu kriegen. Barbara Slowik, die Berliner Polizeipräsidentin, Die arme Frau hat dieser Tage wirklich auch viel zu tun. Nicht nur die Offensive der letzten Generation, dann am Montag auch noch die revolutionäre 1. Mai-Demo. Da wir hier am Montagabend miteinander sprechen, wissen wir jetzt nicht, wie friedlich es dort geblieben ist oder auch nicht. Jedenfalls hat Frau Slowik das Vorgehen der Beamten nun in einem Interview verteidigt. Die Polizei würde keine Griffe anwenden, die bewusst Schmerzen hervorrufen. Stattdessen hänge es auch vom Verhalten von Aktivisten ab, wie viel Schmerzen die Griffe der Polizei auslösen. Es gäbe Griffe, die, wenn sich jemand etwa schwer macht oder fallen lässt, beziehungsweise dem vorgegebenen Bewegungs- und Richtungsimpuls nicht folgt, zu Schmerzen führen könnte.
Ja, ich finde es immer ganz spannend, dass sie so tun, als würden wir in den 50er Jahren leben und es wird, als gäbe einfach keine Bilder dazu.
Also naja, in den Bildern kann man ja tatsächlich sehen, da werden dann Leute gepackt. Da sieht man dann zum Beispiel, wie Polizisten einen Aktivisten der letzten Generation beherzt an Hals und Kinn von der Straße ziehen, während ein weiterer Beamter den Arm des Aktivisten verdreht, der dann vor Schmerzen sehr laut schreit. Allerdings sieht man auch, dass dieser Aktivist natürlich quasi in aufrechter Position ist und offenkundig keine Lust hat, seine eigenen Füße zu benutzen, also zu gehen, sondern sich bewusst fällen lässt. Dass das mehr wehtut, ist schon klar. Also das meint wohl hier die Polizeipräsidentin mit dem eigenen Dazutun.
Aber man muss ihm ja nicht den Arm verdrehen. Also es ist ja, also es kommt ja ohne das aus. Also die machen ja jetzt wirklich, das muss man ja schon sagen, also man kann ja nochmal anderer Meinung sagen über das Kleben und das mit den Rettungswagen und so, das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Aber sonst setzen die sich ja einfach hin und machen sich schwer. Das ist eine ganz normale Sitzblockade. Das ist wirklich keine neue Radikalität oder so. Und die werden dann von der Polizei weggetragen, das war's. Und die machen sich schwer. Die machen sich seit 50 Jahren schwer. Da kann man wirklich nicht sagen, also das ist jetzt hier eine neue Radikalisierung, da müssen wir denen extra nochmal Schmerzen zufügen.
Und du meinst, es gäbe aber Möglichkeiten für die Polizei, die vom Asphalt zu befördern, weil das ist ja ihr Auftrag, ohne dass es irgendeine Form von Schmerzen gibt?
Naja, also die setzen sich da hin und machen sich schwer und dann nimmt man die unter die Arme und trägt die weg, oder nicht? Oder bin ich da zu naiv?
Nee, und vielleicht wissen die das ja nicht.
Ja, das vielleicht, kann natürlich sein, ich mein, dass sie ganz komplizierte Griffe anwenden und die wissen gar nicht, dass es so einfach sein könnte. Ja.
Würdest du dich denn da mal für so ein Kurzseminar anbieten?
Ich würde das total gerne machen. Naja, also ich finde, die Legitimation der Polizei ist eben schon, dass die besser sind als die Demonstranten, dass die sich nicht leiten lassen von Gefühlen. Das muss das Einstellungskriterium sein.
Absolut.
Ihr solltet nicht auch unter Stress, weil das ist ein Stressjob, den ihr habt,
total,
unter Stress nicht emotional reagieren. Das heißt, auch wenn es super nervig ist, und ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, dürft ihr nicht den Leuten wehtun, einfach willkürlich. So, nur wenn das notwendig ist. Das ist nicht notwendig, dass sie dann irgendwie schneller gehen oder so. Die machen sich schwer, ihr tragt die weg. Das ist leider dann euer Job. Dafür seid ihr aber dann eben auch verbeamtet. Das ist der Deal.
Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Jetzt bist du allerdings auch viel unterwegs und sei mal ehrlich, bist du als Vielreisender genervt von diesen Protesten, von diesen Blockaden?
Ja klar, aber das soll ja auch so. Sonst wäre es ja blöd. Ich habe jetzt ein paar Mal fast dann so meinen Zug nicht bekommen, aber das war es jetzt auch. Also ich habe jetzt ein paar Mal fast nicht den Zug bekommen. Das ist jetzt keine Einschränkung, bei der ich denke, hack dir in die Hände ab, Freunde. Das ist jetzt Schluss mit lustig. Also ja, ich bin da ein bisschen gelassener. Wir können noch mal anders diskutieren über diese ganzen Krankenwagengeschichten. Das sehe ich auch nicht so. Ich glaube schon, dass der Adressat falsch ist. Ich weiß nicht, was das wirklich bringt. Aber ich bin auch nicht mehr, ich habe keinen Schaum vorm Mund wie jetzt so ein Bild-Zeitungsleser.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Jetzt hast du dich schon so viel empört.
Ja, das habe ich ja irgendwie.
sogar noch die Klimax kommen. Ne?
Naja.
Probieren wir es mal.
Ach, so viel habe ich mich gar nicht empört.
Bei dem Kandidaten ist die Chance jedenfalls groß. Ob Boris Palmer es je kapiert, das fragt sich Detlef Esslinger. Ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung. Am Samstag war der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu einer Migrationskonferenz an der Frankfurter Goethe-Universität eingeladen. Dort hat er auf der Bühne mehrfach das N-Wort verwendet. Als das Publikum dagegen protestierte, erwiderte Palmer, es gebe unterschiedliche Verwendungen des N-Worts. Ja, und dann konnte man auch noch in einem Video sehen, noch bevor er überhaupt zu dieser Konferenz kam, da gab es irgendwie Leute, die ihn nicht gut fanden, gegen ihn protestiert haben, unter anderem auch Nazis rausgerufen haben, wo dann Palmer tatsächlich gesagt hat, also ihn so zu benennen, das sei nichts anderes als ein Judenstern, den man ihm da anheften würde. So, ja, und was Boris Palmer kapiert hat, war die Frage des Kollegen Esslinger. Immerhin eines hat er kapiert, dass er und die Grünen nicht länger zusammenpassen. Seine Mitgliedschaft ruhte schon seit über einem Jahr. Gestern Abend nun hat er erklärt, dass er nicht länger Mitglied der Grünen sein wird, seinen Austritt erklärt. Er hat das so begründet, ich zitiere, ich möchte damit vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um mich eine weitere lang anhaltende Belastung für die Partei werden, für die ich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe. Ja, Till, als du seine Äußerungen, sein Beharren auf das N-Wort am Samstag da mitbekommen hast. Was ging dir durch den Kopf?
Ja, ich habe gedacht, also wie weit kann man es machen? Ne? Das ist eigentlich so die Frage. Ich glaube, das fragt sich ja Palmer auch. Also das ist ja jetzt einfach nur noch Kalkül offensichtlich. Also er hat ja einfach jetzt so Ausraster. Die werden ja auch immer schlimmer. Also mittlerweile hat ja auch sein Anwalt gesagt, ey, weißt du was, mach das mal ohne mich. Das, also selbst der Anwalt hat jetzt gesagt, nee, jetzt ist mal Schluss, Freundchen.
Also diese Gier, darum quasi Teil eines öffentlichen Shitstorms zu sein und dass alle auch die Nase über ihn rümpfen oder einfach Gesprächsthema zu sein, die scheint so groß zu sein, dass viele vernünftige Sachen, die er als Tübinger Bürgermeister durchgesetzt hat, gerade für Umwelt- und Klimaschutz, da ist er ganz radikal, da ist er ganz vorbildlich, also so eine Mischung aus radikal und aber auch pragmatisch und handfest, also der setzt da wirklich etwas um.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Ja, ich glaube, der hat sich da irgendwie argumentativ vielleicht so ein bisschen verfahren. Würde ich sagen. Und man muss aber auch sagen, also kennst du irgendeinen Bürgermeister einer vergleichbar großen Stadt? Also der hat ja wirklich für sehr viel Aufmerksamkeit für Tübingen gesorgt.
Absolut. Ob das
oder? Leute in Tübingen. Also den Bürgermeister von Wetzlar kenne ich jetzt nicht.
Richtig.
Es war jetzt ein Hardtake. Ich weiß nicht, ob Wetzlar so groß ist wie Tübingen, aber würde ich ungefähr so verorten.
Ich kenne es auch nicht, was man dem Bürgermeister von Wetzlar immerhin zugutehalten muss, dass er nicht...
Sag nicht das N-Wort wahrscheinlich. Aber so ist es ja immer, wenn man sich da argumentativ erstmal so in so eine Sackgasse verfahren hat, da kommt man dann auch nicht mehr raus und dann ist es einfach klassischerweise so, dass die Leute sich in so eine komische Opferhaltung flüchten und dann kann es nicht groß genug sein und macht dann einen völlig beschissenen Opfervergleich. Also von Leuten, die wirklich betroffen sind von etwas sehr schlimm und vergleicht sich dann mit denen.
Ja.
Das ist so ein bisschen so die argumentative Massenvernichtungswaffe, wenn so gar nichts mehr hilft, wenn man gar nichts mehr sich zu helfen weiß.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Stadt genehmigt Erdogan Wahlplakate und gerät in die Kritik. Das berichten die Kollegen von T-Online. Bei der türkischen Parlaments- und Präsidentenwahl am 14. Mai, also ganz bald, könnte es für Präsident Erdogan eng werden. Umfragen sehen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu mindestens gleich auf mit dem amtierenden türkischen Präsidenten. Dass die Stadt Nürnberg Wahlwerbung für Erdogans Partei AKP und ihren Kandidaten genehmigt hat, hat deshalb deutliche Kritik hervorgerufen. Die Stadt gab an, eine Sondernutzung für 25 Plakate der AKP bis zum 5. Mai ausgesprochen zu haben und offenbar auch nur für die AKP. Die Kritik, die es dann gab, die hat dann doch Wirkung gezeigt. Die Plakate wurden mittlerweile wieder abgehängt. Hintergrund ist ja, dass 1,5 Millionen Menschen in Deutschland türkischer Herkunft aufgerufen sind, ihre Stimme auch in Deutschland für die Wahlen in der Türkei abzugeben. Ja, ich meine, Nürnberg wollte hier offenbar zur Hauptstadt der Bewegung wieder werden, also pro Erdogan. Wie findest du das, dass das ursprünglich überhaupt zugelassen wurde?
Ich finde es richtig verrückt. Ich glaube aber, das ist wieder so, da gibt es wieder so gar keinen Täter. Ne? Das ist wie ganz früher. Ich habe das Gefühl, das sind so alle Formulare sind da ausgefüllt worden. Das ist alles, das hat alles die richtigen Stempel gehabt. Und dann haben die das Plakat da hängen. Sie haben gesagt, ja gut, aber das ist ja jetzt hier erstmal so, Also da hat keiner in der Verwaltung irgendwie so ein, ich sag mal, so ein politisches Gespür gehabt und alle haben gesagt, das ist hier alles seinen juristischen Gang gegangen.
Also es gab Menschen, denen das aufgefallen war, ja, mit den Plakaten.
Ja.
Und dann gab es auch auf Twitter direkt eine amtliche Verkündung der Stadtverwaltung. Ich zitiere, aufgrund des Wahlkampfes sind 25 Plakate außerhalb der Altstadt im Rahmen einer Sondernutzung vom 22. April bis zum 5. Mai genehmigt worden. Also du hast recht, das klingt also furchtbar amtlich.
Ja.
Wer genau die Genehmigung beantragt hatte und ob Wahlplakate ausländischer Parteien in deutschen Städten überhaupt angemessen sind, dazu von der Stadt keine Äußerung. Ja.
Ja, die haben sich gedacht, ja, der hat das super nett vorgetragen hier, der konnte sogar Fränkisch. Der ist perfekt integriert, da kriegt er die Plakate, das ist doch ganz klar.
Ja, auf diesen Plakaten war ein lächelnder Erdogan zu sehen und darunter die Worte, die richtige Zeit, der richtige Mann. Das ist auch toll,
das ist, aber
für jemanden, der schon seit 20 ja, Jahren da seine
absolut
demokratisch gewählt und damals auch ein Hoffnungsträger, aber dann ja, immer mehr quasi seine Erdokratie dort ja, aufgebaut
jetzt
hat.
Jetzt neu, der Alte.
Der Trick der Woche.
Nach Ansturm im Sommer, so will Sylt ein Punkercamp verhindern. Das schreibt die Hamburger Morgenpost. Die Insel Sylt möchte offenbar verhindern, dass sie in diesem Sommer wieder begehrtes Reiseziel für Punks wird. Und gemeint ist hier nicht die Lindner-Lehfeld-Hochzeit. Nein, auf einer Wiese hatten im letzten Jahr Punks mehrere Wochen lang gezeltet. Und genau dort errichtet die Gemeinde in diesem Jahr eine Lichtinstallation. Die knapp 100.000 Euro teure Installation zeigt den Schriftzug Achtung, Sylt, sowie einen leuchtenden Wal, Muscheln, Neptun und Quallen. Dazu, und darauf freue ich mich besonders, sind Walgesänge und Meeresrauschen zu hören. Das sind so Walgesänge.
Mhm. Ja. Das ist wunderschön.
Meinst du, herkömmliche Punks lassen sich davon abhalten?
Auf gar keinen
diesen
Fall.
Sommer vom Trip nach Sylt.
Ich glaube, die sind viele hartnäckig. Also ich weiß nicht, warum sie sich denken, dass okay, dann war's das jetzt. Die denken sich, geil, die Punks denken sich auch, ja cool, dann haben wir jetzt hier noch eine Lichtinstallation. Nett. Nehmen wir mit.
Und Wale und das Meeresrauschen haben wir jetzt noch gar nicht eingespielt. Also
ja,
ich meine, für den Fall, dass die Punks es wirklich auch in diesem Sommer wieder mit den Ärzten halten, ich will zurück nach Westerland, wird doch hier Kunst quasi versucht, als Waffe einzusetzen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, es gibt ja auch dieses Phänomen der sogenannten defensiven Architektur, also eine menschenfeindliche Gestaltung des öffentlichen Raums,
ja,
das sich insbesondere gegen Obdachlose richtet. Und ist das jetzt quasi die defensive Kunstarchitektur der Gemeinde Sylt.
Ja, ich hoffe, dass die Punks da aktiv mit umgehen, ne? Also, dass sie da vielleicht irgendwie ein bisschen was abkleben für sich auf der Lichtinstallation oder damit musikalisch gegenarbeiten.
Das Betreten der Wiese soll verboten sein.
Ja, gut, aber das ist ja jetzt, also wenn das die Punks abhält, ne, dann ist es nicht mehr der Punk, für den ich stehe. Wenn ich da ernsthaft sage, ach so, nee, dann fahren wir wieder nach Hause. Das ist mit dem Rasen, das haben wir uns, Entschuldigung.
Ja, also ich mochte einfach die Begründung. Erstmal muss man sagen, das Ganze mit dieser Installation, die halt knapp 100.000 Euro kosten soll,
ja,
wurde in einem Schnellverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Bürgervertretung von Sylt durchgeboxt. Die
Durch Sondervermögen oder was?
Nee, die Begründung, überwiegende Belange des öffentlichen Wohls und berechtigte Interessen Einzelner erfordern es, dass dieser Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beraten wird. Und jetzt darf ich dir auch noch zitieren, was Sylts Bürgermeister Nicolas Heckel gesagt hat. Damit wollen wir sowohl den Bürgern von Sylt als auch unseren Gästen etwas zurückgeben.
Ja.
Im ersten Sommer nach der kräftezehrenden Corona-Pandemie wollen wir das Angebot machen, an einem zentralen Ort zusammenzukommen, um Kunst und Natur gemeinsam zu feiern.
Hm? Ja, also ich freue mich drauf. Punk is not dead, sag ich mal. Mal sehen. Also ich freue mich da auf die Festspiele.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Kostet die Megaflasche Champagner eine Null zu viel? Fragt sich die Rheinische Post. Ja, kommt ein Düsseldorfer nach Frankfurt, so beginnt dieser Witz. An einem lauen Maitag 2022 erkundigte sich ein Gast eines Frankfurter Restaurants nach einer ganz besonderen Flasche Champagner. Denn er wollte seinen Freunden einen ausgeben. Die Sommeliere brachte ihm daraufhin eine 6 Liter Flasche Champagner, die die Gruppe gemeinsam trank. Doch als der Gast die Rechnung erhielt, kam es zum Streit. Er behauptete, die Kellner hätten ihm die Flasche für 1.300 und nicht für 13.000 Euro angeboten und weigerten sich, die Rechnung zu bezahlen. Nun steht der Fall vor Gericht, weil das Restaurant den Gast verklagt hat. Ja, eine 0 zu viel, das ist aktuell auch das Problem von Hertha BSC und anderen Organisationen. Hattest du mal eine ähnliche Erfahrung?
Nee, aber
auf wessen Seite bist du hier?
Ich bin absolut auf der Seite von dem Typen, der gesagt hat, 6 Liter Champagner. Und dann, ja, wie das so ist, weil wir alle waren doch schon mal betrunken, Hand aufs Herz, ja. Und wir alle waren ein bisschen überschwänglich. Und wir alle haben uns doch schon mal gedacht.
1.300 Euro.
Oder? Ja.
Und wir alle, 13.000 Euro.
Ja, okay, er ist ja wohl ein bisschen großspurig aufgetreten. Aber wer ist nicht mal ein bisschen großspurig aufgetreten? Volle Solidarität mit dem Champagnertrinker. Muss ich sagen, voll auf seiner Seite. Ich finde auch 1.300 Euro, wenn man bereit ist, 1.300 Euro zu bezahlen, das ist schon eine Menge Geld, finde ich. 13.000 Euro finde ich auch zu viel. Finde ich irgendwie, finde ich frech. Also da muss ich sagen, oder du weißt doch auch, wie es ist. Du trinkst die ersten 3-4 Liter Champagner und denkst dir, c'est la vie, ja, alles ist super. Ich erkenne da kein Fehlverhalten. Ich finde 1.300 Euro auch anzubieten, zu sagen, komm, für die 6 Liter zahle ich 1.300 Euro, finde ich fair. Drüber ist auch Wucher.
Ja, also ja. Das geht jetzt vor Gericht. Aktuell werden 6 Liter Flaschen dieser Marke tatsächlich im Internet für Beträge zwischen 7.000 und 14.000 Euro angeboten. Das
ist doch übertrieben.
Das schockt dich nicht, oder?
Nein, ich finde es übertrieben.
Vor allem, die hatten die Flasche übrigens gar nicht da. Die haben dann bei befreundeten Restaurants gesagt, das ist ja einer, der will hier so eine fette Flasche. Was habt ihr denn da und so?
Ich liebe, wie besoffen die schon gewesen sein müssen, dass sie so großspurig unterwegs waren, dass sie gesagt haben, nee, wir brauchen auf jeden Fall eine 6-Liter-Flasche, weil ich hier meinen Freund mal was besonders kredenzen möchte. Ich habe da vollstes Verständnis. Also das kann jedem mal passieren und ich finde, da sollte man als Restaurant sagen, weißt du was, Schwanglober, gibt uns die 1.300, schade.
Wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen, dann bringe ich mehr mit als hier das stille Wasser, aber ich muss sagen, es hat auch nüchtern große Freude gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Vielen Dank für deinen Besuch und ich wünsche dir einfach einen schönen Tag.
Dir auch.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.